HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. 125 Kilogramm. So schwer war eine von drei Weltkriegsbomben, die bei Rüdesheim entdeckt worden sind. Zwei Tage nach dem Fund ist sie jetzt kontrolliert gesprengt worden. Der Landschaftspark auf dem Niederwald bei Rüdesheim ist ja ein beliebtes Ausflugsziel für Gäste aus aller Welt mit dem Germania-Denkmal und dem Jagdschloss. Und genau dort hat man am Dienstag drei Blindgänger entdeckt bei Sondierungsarbeiten. Zwei wurden direkt entschärft, die dritte Bombe zeigte sich widerspenstig, deswegen die Sprengung zwei Tage später. Birgitta Söhling war bei dem Großeinsatz dabei.
Die Bombe liegt in einem felsigen Waldgebiet südlich vom Jagdschloss Niederwald. Die Wucht der Detonation kann hier nicht in den Boden gehen. Um zu verhindern, dass sie sich in Richtung Rhein entlädt, schaufelt ein Radlader mit Teleskoparm seit dem frühen Morgen nach und nach 20 Tonnen Sand auf die Bombe. Zum Schluss kommt noch ein riesiger Wassersack darauf. Manuel Zoffer vom Weingut Leitz in Rüdesheim arbeitet heute nicht in der Weinlese, sondern hat das Wasser aus dem Hydranten gezapft und zum Niederwald hinaufgefahren.
Das ist ein Tankwagen, normalerweise zum Weinfahren, und mit dem sind wir jetzt aushelfen mit 17.000 Liter Wasser.
Um die Fundstelle herum ist ein Radius von 1.000 Metern aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das Niederwalddenkmal selbst liegt außerhalb der Sperrzone. Viele Touristen, die mit der Seilbahn von Rüdesheim heraufgondeln, machen große Augen, als sie die vielen Einsatzfahrzeuge sehen.
Wir haben nur gedacht, die haben eine Übung, aber wir haben nicht gewusst, dass es wegen einer Bombe war. Es ist so schön hier. Wir freuen uns sehr.
Wir sind mit dem Boot auf der Rhein.
Die Wanderwege und Weinberge hier oben sind gesperrt. Das durchkreuzt die Pläne eines Ehepaars vom Niederrhein, das eigentlich von hier aus eine Etappe des Rheinsteigs in Angriff nehmen wollte.
Von hier bis nach Lorch. 22 Kilometer sind das. Wir sind sehr motiviert. Und jetzt diese Sperrung. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir einen Umweg laufen. Mal gucken, wo wir landen.
Um kurz vor 12 kreist der Hubschrauber noch ein letztes Mal über dem Gelände, um sicherzustellen, dass wirklich alle Ausflugsgäste abgefangen wurden. Dann löst ein Mitarbeiter vom Kampfmittelräumdienst per Fernzündung die Sprengung aus. Außerhalb der Sperrzone ist davon kaum etwas zu hören, berichtet ein Ohrenzeuge.
Ich habe einen dumpfen Knall wahrgenommen, weil ich hab drauf gewartet, jetzt geht's bald los. Und die Sprengung war ein paar Sekunden nach dem Glockenschlag, das war um 12 Uhr, dann auf einmal bumm.
Der Sprecher der Einsatzleitung, Michael Ehresmann, zeigt sich erleichtert, dass alle Vorbereitungen und die Sprengung selber wie am Schnürchen gelaufen sind.
Wir gehen davon aus, dass viel Sand und viel Wasser durch die Luft gespritzt ist. Das wäre auch das Ziel, besser als irgendwelche Bombentrümmer oder ähnliches. Und auch, dass es nicht allzu laut war, zeigt uns, dass die dämpfende Wirkung und unsere Vorbereitung genau gefruchtet hat.
Der Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, Frank Kilian, lobt die 60 Einsatzkräfte.
Das ist einfach beruhigend zu wissen, dass man sich auf diese Kräfte verlassen kann, wobei man ja noch ergänzen muss, etliche dieser Einsatzkräfte machen das auch ehrenamtlich.
Nach der Sprengung kontrollieren die Leute vom Kampfmittelräumdienst und von Hessenforst den gesprengten Bereich. Der Flurschaden hält sich in Grenzen. Es sind nur zwei Bäume umgekippt. Mit Metalldetektoren sammeln sie noch die letzten Bombensplitter vom Waldboden ab. Die Wanderwege sind mittlerweile wieder freigegeben.
Und auch Autos, Schiffe, Bahn und Flugzeuge dürfen wieder verkehren. Bei der kontrollierten Sprengung einer Weltkriegsbombe war Birgitta Söhling dabei. Eltern sollen mehr mitreden dürfen, wenn es um ihre Kinder geht in den Kitas. Das ist der Plan von CDU und Grünen in Hessen. Und damit das Mitreden gut organisiert ist, gibt es dafür bald eine eigene Vertretung, in die sich Eltern hineinwählen lassen können, um mitzumischen bei Kita-Fragen auf Landesebene. Im kommenden Jahr soll der Kita-Landeselternbeirat starten. Die schwarz-grüne Landesregierung ist jetzt im Landtag zusammengekommen, um die ersten parlamentarischen Weichen zu stellen. Was genau geplant ist, was die Eltern davon haben und wo es noch hakt, das weiß unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Katrin Anders von Bündnis 90 Die Grünen freut sich, dass es jetzt vorangeht, nach einem jahrelangen Hin und Her. Den Wunsch, so etwas zu machen, gibt es seit langem und er zieht sich durch Regierung und Opposition. Aber bisher war immer irgendwas dazwischen gekommen, zuletzt Corona. Das soll jetzt aufhören.
Und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir im Frühjahr, Sommer eine Landesvertretung auf Landesebene haben. Das ist alles das erste Mal. Natürlich wird es ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
Die Eltern in den nach Landesangaben gut 4000 Kitas in Hessen sollen einen Landesbeirat wählen oder sie können sich auch hineinwählen lassen. 14 kommen rein. Bezahlung dafür gibt's nicht, aber eine mit 200.000 Euro finanzierte Geschäftsstelle. Nach 2 Jahren soll neu gewählt werden. Auch Eltern von Kindern, die von Tagesmüttern Müttern oder Vätern versorgt werden sollen, hier vertreten sein. Es geht also nicht nur um die Kitas, betont Katrin Anders.
Eine direkte und schnelle Einbindung der Eltern war uns wichtig. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt. Wir gehen jetzt mit einem guten Beispiel voran und zeigen, dass es gut ist. Und ich bin mir sicher, dass sich da auch auf kommunaler und Kreisebene flächendeckend was tun wird.
Genau hier hakte es in der Vergangenheit. Zwar haben die meisten Kitas einen Elternbeirat, aber der ist nur für die Kita selbst zuständig. Die Probleme fangen aber meistens eine Stufe höher an, wo Gemeinden und Kreise mitreden. Auf dieser kommunalen Ebene gibt es aber nicht überall in Hessen Kita-Elternvertretungen. Und wenn, dann vor allem in den großen Städten. Diese Lücke füllt das neue Landesgesetz nicht aus, kritisiert FDP-Fraktionschef René Rock und ist trotzdem froh, dass es mit dem Gesetz vorangeht.
Die Pandemie hat ja gezeigt, wie wichtig es gewesen wäre, dass wir viel früher diesen Landeselternbeirat bekommen hätten. Bei den Schulen, da hatten die Eltern eine Stimme, da wurde was gemacht und die Kitas hat man doch sehr alleine gelassen und da gab es auch kein Sprachrohr für die Eltern und darum ist es natürlich jetzt ganz wichtig, dass das kommt, damit uns das nicht wieder passiert wie in der Pandemie und die Kitas ein Stück weit vergessen werden.
Die FDP hatte schon vor Jahren zusammen mit der SPD genau das gefordert, was Schwarz-Grün jetzt macht. Die Koalition wollte aber warten, dass die Gemeinden und Kreise mehr tun, mit eigenen Elternvertretungen in den Kommunen, also dort, wo die Probleme aufploppen, von der Heizung bis zur Ausstattung. Weil sich da nicht viel getan hatte, überlegte es sich die Koalition dann doch anders. Für Christian Brückner von der Landesarbeitsgemeinschaft der Kita-Eltern Hessen ist damit viel gewonnen.
Es gibt einfach verschiedene Themen, die man gut in der Kita besprechen kann, aber es gibt auch Themen, die haben da ihre Grenzen, wie zum Beispiel Corona-Maßnahmen oder Fachkräftemangel. Und sowas muss auf Landesebene besprochen werden. Und da brauchen wir als Eltern einfach auch eine starke Stimme.
Eine starke Stimme, die sollen bald nicht nur die Kleinen haben in ihren Kitas.
Ein Kita-Landeselternbeirat für Hessen. Im kommenden Jahr soll er starten. Andreas Meyer-Feist berichtete aus dem Hessischen Landtag. Fühlt sich gut an, wenn man ein E-Auto fahren kann. Man hilft ja der Umwelt. Doch was, wenn ein E-Auto mal einen Unfall hat? Dann greifen andere Maßnahmen, denn die Lithiumbatterie eines E-Autos könnte noch Stunden nach dem Unfall einen Brand entwickeln. Wenn das passiert, sollte man vorbereitet sein, so wie in Bad Homburg. Dort hat sich der Abschleppdienst jetzt eine sogenannte Firebox zugelegt. Wie eine solche Box funktioniert und warum sie wichtig ist, das hat sich hr-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt erklären lassen.
Sie ist feuerrot und sieht aus wie ein großer Container. Von innen erinnert die Firebox an eine Garage, nur eben rundherum aus Metall. Eigentlich kommen hier verunfallte Elektroautos rein, doch gerade stehen die Fahrer vom Abschleppdienst Bad Homburg drinnen.
Das ist ein Vorgeplänkel. Da sagt er, Achtung, verlass mal den Container, mach mal die Tür, so wenn er da drin steht.
Dennis Hofmann ist Abschleppwagenfahrer und zudem Feuerwehrmann in Bad Homburg. Er wird gerade geschult, wie er das neueste Modell eines Quarantäne-Containers im Ernstfall einsetzt.
Ja, das System an sich finde ich eigentlich ganz cool, gerade weil auch das die ganzen Kfz-Versicherungen freuen wird, wenn die Autos nicht von vornherein aus unter Wasser gesetzt werden, weil es ja den Sachschaden einfach deutlich geringer hält, wenn dann nichts passiert. Weil wenn ich ein Auto unter Wasser setze und es würde nichts passieren, dann muss ja die Versicherung 30, 40, 50.000 Euro bezahlen für den Wasserschaden, den man ja mit dem Container hier vermeiden kann, weil der ja ohne Wasser arbeitet.
Ältere Modelle dagegen schon. Sprich, in manchen Quarantäne-Containern wird bei einem aufkeimenden Batteriebrand die geschlossene Kammer geflutet, um zu löschen. Das ist bei der neuesten Version nicht unbedingt nötig, so Tobias Ellermann. Er hat die Firebox entwickelt.
Es wird detektiert, was für ein Brandereignis liegt vor, muss überhaupt geflutet werden. Im Zweifelsfalle wird als erstes mit einer Aerosollöschanlage gearbeitet, die den Brand erstmal unterdrückt. Und erst als Ultima Ratio wird geflutet, weil dadurch das Fahrzeug halt dann auch komplett zerstört ist. Aber wir versuchen erstmal in Stufen das Fahrzeug zu löschen und versuchen also den Schaden so gering wie möglich zu halten.
Und im besten Fall ist vielleicht gar kein oder kein bedeutender Schaden entstanden und das Auto kommt nach 3 Tagen aus der Container-Quarantäne. Aber warum überhaupt Quarantäne? Klaus Henkel vom Abschleppdienst Safar Bad Homburg.
Es gibt mittlerweile Positionspapiere, wo definiert ist für die Abschleppdienste, wann Fahrzeuge eben auf Quarantäneflächen kommen müssen. Und es gibt natürlich auch einen Bedarf, kritische Batterien nach einem Verkehrsunfall oder sonstigem Ereignis eben auch mit einer Überwachung entsprechend zu lagern.
Heißt, E-Autos müssen nach einem Unfall gesondert geparkt und überwacht werden. Mindestabstand zu allem, was brennen kann, 15 Meter. Aber wer hat schon so viel Platz? Da ist die Firebox mit ausfahrbarem Boden geeigneter. Umsonst ist der Containerstellplatz nicht. Maximal 400 Euro pro Tag, so der Abschleppdienst Bad Homburg. Aber wenn das Auto dann kurz nach dem Unfall brennen sollte, kann man sicher sein, dass nichts passiert.
Der Container wird hermetisch verriegelt und dann wird von außen ein Quarantänevorgang eingeleitet. Der Container wird einzig und allein verschlossen. Er wird sensorisch überwacht und sollte es zum Brandereignis kommen, wird er über ein Aerosolgemisch die weitere Entstehung des Brandes unterdrückt.
So Markus Wendrich, der Chef vom Abschleppdienst Bad Homburg. Naja, und wenn alles nichts hilft, kann die Feuerwehr doch noch von außen Wasser reinpumpen. In Hessen gibt es etwa eine Handvoll dieser neuen Fireboxen. Quarantänecontainer im Rhein-Main-Gebiet gibt es aktuell allerdings nur zwei.
Wie ein großer Container. Die Firebox für E-Autos als Sicherheitstool für verunfallte E-Autos. Saskia Klingelschmidt berichtete. Einmal eintauchen ins Landleben und das mitten in der Großstadt. Das geht ab sofort in Frankfurt, wo das Erntefest startet. Bis einschließlich Samstag kann man auf dem größten Bauernmarkt in Hessen Landluft schnuppern und es gibt viele Aktionen auch für Familien. hr-Inforeporterin Hanna Immich war vor Ort und wir haben sie gefragt, wer denn auf diesem 37. Erntefest alles zugange ist.
Bei schönem, strahlenden Herbstwetter haben hier viele Landwirte, kleine Familienbetriebe aus der Region ihre Stände aufgebaut. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich sehe hier direkt handgemachte Weidenkörbe, dann gibt es Daunendecken von einem Familienbetrieb, Lavendelsäckchen, aber eben auch ganz viel kulinarische Spezialitäten, natürlich zum Herbst jetzt mit frischen Äpfeln, die gepresst werden hier. Man kann gucken, wie Honig geschleudert wird und überall riecht es lecker. Es gibt Metzger, Obst- und Gemüsestände und so weiter. Und natürlich haben auch hier der Bauernverband und die Hessische Landjugend ihren Stand, weil es geht ja ganz viel eben um das Thema, wie bringt man Verständnis für die Landwirtschaft auch in die Großstadt. Ich stehe ja hier direkt vor den Hochhaustürmen mitten in der Stadt.
Außerdem hat Hanna Immich vor Ort zusammengefasst, was es auf dem Erntefest im Programm alles zu entdecken gibt. Denn auch für Familien kann das interessant sein.
Also hier sind ganz viele Kindergarten- und Schulkinder auch schon heute Morgen hier unterwegs gewesen. Ein ganzer Bauernhof wurde hier quasi so nachgebaut, kann man sagen. Also es gibt Tiere anzuschauen, man kann Kühe und ihre Kälber ansehen. Ein kleiner Stall mit Gänsen, die da schnatterten, Lamas gibt es zu sehen. Dann gibt es eine Bühne, wo Programm ist mit Musik. Da kann man auch mal zuschauen, wie ein Schaf geschoren wird zum Beispiel oder Schaukochen. Genau. Und natürlich stehen hier ganz viele Geräte aus der Landwirtschaft herum, vor allem Traktoren, historische, sehr lustig sehen die aus, aber auch hochmoderne Geräte. Die kann man alle anfassen und anschauen. Also das ist schon auch sehr, sehr schön, glaube ich, als Familie hier rüber zu schlendern.
Und zuletzt hat unsere Reporterin beschrieben, von wann bis wann man sich das alles ansehen kann.
Also ab Donnerstag täglich von 10 bis 20 Uhr bis einschließlich Samstag, mitten eben hier in der Großstadt zwischen Rossmarkt und Hauptwache. Und da kann man so richtig schön den Herbst einläuten bei frisch gebackenem Brot. Das kann man übrigens auch sehen, wie das gemacht wird. Und vielleicht einem Gläschen Federweißer oder frischem Apfelsaft. Also ganz schön.
HR-Inforeporterin Hanna Immich berichtete vom 37. Erntefest in Frankfurt. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.